Also auf die Gefahr hin, dass man in einer Welt von Ironikern der letzte Humorlose ist, will ich diese in der Demokratie vorgesehene und erwünschte Einmischung des Bürgers in die Staatsgeschäfte, alle 4 Jahre einmal, will ich diese Einmischung, diese erlaubte Einmischung, ja, ernst nehmen. Prüfen, wie die Einmischung aussieht, wie sie vonstatten geht und was die Wahl wirklich leistet. Dann kommt nämlich raus, dass das Wählen keineswegs für die Katz ist. Das ist halt für was anders gut, als die Leute sich einbilden. Und ich will dabei mit dem scheinbar Vernünftigsten anfangen. Mit den sogenannten Inhalten, ja, mit den Sachfragen, mit den Inhalten. Ich habe kürzlich ja so eine Talkshow gesehen, dann streiten sich die Politiker wie die Kesselflicker und sagen eben, du lügst und ihr habt wieder nicht mit abgestimmt, wie wir was ganz Gutes im Parlament eingebracht haben und dann sagt der andere dasselbe umgekehrt und so weiter. Und zwischendurch seufzt jeder wieder, wir müssten über Inhalte reden. Gut, über die Inhalte, über die berühmten, über die soll jetzt mal ein bisschen geredet werden. Und wie gesagt, das ist der vernünftigste Teil des ganzen Wahlkampfs und der ganzen Wahlentscheidung, die der Wahlkampf ja herbeiführt. Im Wissen drum, dass der vernünftigste Teil keineswegs der wichtigste ist. Vielleicht sogar der allerunwichtigste. Aber da kommen wir dann noch dazu. Also, der Wahlkampf ist die Zeit, in der die Meinung der Leute tatsächlich gefragt ist. Da ist das Meinen nicht das konsequenzenlose Meckern, das jedem unbenommen ist und das man ja sowieso das Jahr über macht, sondern da hat das Meinen mal eine Konsequenz. Es resultiert in einer Wahlstimme und die wird dann zusammengezählt und die Gesamtheit der Wahlstimmen entscheiden darüber, wie die Ämter im Staat neu besetzt werden. Vom Wahlkreuz hängt also echt was ab. Die Meinung, auf die es da ankommt, ist deswegen wichtig und wird berücksichtigt, weil die Meinung in der Regel eine der relativen oder weitergehenden Unzufriedenheit ist. Die Unzufriedenheit, die sich im Volk durchs Regieren und durchs Regiertwerden einstellt, darf und soll sich in der Zeit der Wahl artikulieren und betätigen im Wahlakt. Die Bürger stellen sich der Unzufriedenheit und es ist ihre Aufgabe, den unzufriedenen Bürgern zu erklären, entweder, dass sie sich längst um deren Anliegen sorgen oder dass sie sich nächstens besser um deren Anliegen sorgen wollen. Das ist eigentlich die doppelte Botschaft, die immer kommt. Ja, wir sind ja längst dabei. Ja, wir tun ja was. Und okay, wir geben es zu, wenn mir das, die Merkel hat das ja so wunderbar gemacht bei so einem Leiharbeiter. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass Sie schon 10 Jahre lang Leiharbeiter sind, dann hätten wir was dagegen unternommen. Aber jetzt wissen wir es ja, also jetzt tun wir dann was. Was ich so als Dienst der Politik am Bürger vorträgt. Ja, die Politik ist in der Pflicht, die Unzufriedenheit, die laut wird, ernst zu nehmen. Ist selber schon eine Riesenfestlegung dieser Unzufriedenheit. Nämlich die Verpflichtung umgekehrt der Unzufriedenheit auf die Politik. Ist klar, was ich meine? Diese Kommunikation sagt mir, wo der Schuh drückt. Und da kommt der Politiker und sagt, und dann kümmere ich mich drum. Ist die Bestätigung der Zuständigkeit und Unzuständigkeit. Da kommt der Mensch und sagt, ich bin im Niedriglohnsektor. Was tust du für mich, Politiker? Und der Politiker sagt ihm, bisher gar nichts, aber nächstens machen wir einen Mindestlohn. Dann ist es die Bestätigung, ja, wer im Niedriglohnsektor ist, der hat auf die Politik zu warten und zu hoffen und zu setzen, dass die was für ihn tut. Er ist der passive Teil in dem Ganzen. Das Passive, er ist der verwaltete Bürger. Und das soll nie und nimmer aufgehoben werden, sondern Er soll gerade seine Anliegen an die Politiker delegieren, die sollen sich drum kümmern. Und es ist die Festlegung aller Unzufriedenheit auf eine Deutung der Unzufriedenheit, nämlich, wenn es bei mir in irgendeiner Hinsicht schlecht steht und ich unzufrieden bin, Grund zur Unzufriedenheit habe, dann muss ein Versäumnis der Politik vorliegen. Dass der Schaden der Armen, die Mehrzahl der relativ armen Menschen im Land, dass das zu der ganzen Ordnung dazugehört, dass das System hat, das, oder zumindest das, worüber man sich berechtigterweise aufregt, das kann nicht sein, was notwendig ist, sondern das ist immer nur was, was auf ein Versäumnis der Politik zurückgeht und was nach besserer Politik ruft. Das Grundmuster ist in diesem, die Bürger sollen mal den Politikern sagen, was ihnen alles nicht recht ist. Das Grundmuster ist in diesem Wahlkampfdialog selber schon vollkommen festgelegt. Also dass ein Niedriglöhner zum Beispiel mal sagen könnte, naja, für den Lohn bin ich selber zuständig, da muss man sich halt organisieren, da muss man halt einen Druck als Gewerkschaft entwickeln und dann muss man den Niedriglohn bekämpfen. Ja, das ist, wenn ein Politiker sich anbietet, ich tue was für dich, ich mache einen Mindestlohn, das ist schon vollkommen aus der Welt. Aber nicht nur nach der Seite der Praxis, die dann folgt, sind die Bürger der passive Teil. Ja, auch bezüglich dessen, was an politischen Alternativen zur Auswahl steht, sind sie der passive Teil. Es sind ja nicht die Bürger, die sagen, das muss gemacht werden, sondern es ist die Politik oder es sind die konkurrierenden Politiker, die sagen, da könnten wir was anders machen, als die Regierung tut. Oder die Regierung, da könnten wir was anders machen, als wir bisher gemacht haben. Die Bürger kriegen die Alternativen vorgesetzt und sie müssen, wenn sie denn auswählen, zwischen den Alternativen, die ihnen vorgesetzt werden, auswählen. Die Alternativen selber bestimmen diejenigen, die sich mit diesen Alternativen unterscheiden wollen, weil sie sich fürs Amt bewerben. Die bestimmen, was überhaupt als Alternative auf dem Tisch ist. Und dort, wo sie dasselbe machen wollen wie die andere Partei, wo die Parteien keine Alternativen sehen, weil der Staatszweck und der Staatserfolg ganz eindeutige Vorgaben macht, wo sie also gar nicht anbieten, da möchten wir uns unterscheiden von der Konkurrenzpartei. Darüber gibt es auch keinen Wahlkampf und darüber gibt es auch nichts zu entscheiden. Also die berühmten Inhalte und Sachfragen in diesem Wahlkampf, da habe ich eigentlich bloß eins oder eineinhalb Stichpunkte dazu. Wie schauen Sie aus? Nehmen wir die Seite der Regierung. Die Kanzlerin wirbt im Grunde mit nichts als ihrem Erfolg für Deutschland. Ja, diese Regierung war dran, wie die große Finanzkrise war und wie die Eurokrise war. Und Deutschland ist durch diese beiden Krisen relativ gut durchgekommen, jedenfalls wenn man sie mit den Nachbarländern vergleicht. Das ist der große Erfolg der Regierung. Auf den plädiert sie. Ich lese mal vor, wie die argumentiert. Es klingt dann so. Sie sagt, Merkel sagt, alles in allem waren es 4 gute Jahre für Deutschland. Zweiter Schritt, weil es heute vielen Leuten in Deutschland besser geht, als es ihnen vor 4 Jahren gegangen ist. Dritter Schritt, weil die Wirtschaft wächst und weil es mehr Beschäftigung gibt als je zuvor. Man möchte fast sagen, dieser Dreischritt ist das Grundmuster der Wahlagitation. Deswegen ist es so schön, dass sie uns das so aufsagt. Der Dreischritt heißt erstens 4 gute Jahre für Deutschland. Damit bekennt die Kanzlerin, ihr Auftrag, ihr Amt gilt Deutschland. Ihr Amt gilt der Nation und ihrem Erfolg. merkt man ja auch dann in der durchgeführten Wahlwerbung, die Plakate heißen überhaupt nur das Bild der Frau und Kanzlerin für Deutschland. Andere Parteien sagen einfach, wir in Bayern. Man merkt, die Politiker, die sich fürs Amt bewerben und an die Bürger rantreten, sagen den Bürgern, ich stehe erstmal in erster Instanz nicht für deine Interessen, nicht für deinen Vorteil, nicht was du davon hast. Ich stehe fürs große Ganze. Und aufs große Ganze und wie gut es dem geht, verpflichte ich deine Urteilsbildung über mich. Urteil über mich danach, wie es dem großen Ganzen geht. Zweitens, die Menschen in Deutschland, denen geht es besser als vor 4 Jahren. Warum? Denn du bist ein Unterfall des großen Ganzen. Die Leute werden angesprochen als, du hängst doch eh vom großen Ganzen Erfolg ab. Du bist dem subsumiert. Also musst du dich fürs große Ganze und dessen Erfolg interessieren. Mit der halbseitigen, aber gar nicht groß betonten Behauptung, denn der Erfolg des großen Ganzen ist auch deiner. Das ist der letzte Satz. Weil die Wirtschaft wächst und weil es mehr Beschäftigung gibt denn je. Die Kanzlerin kümmert sich gar nicht drum, ob Beschäftigung und Wirtschaftswachstum eigentlich dasselbe ist wie der Erfolg der Leute, an die sie rantritt. Das ist ja ganz egal. Ihr Argument heißt, ihr hängt ja davon ab. Dann muss es doch auch eure Sache sein. Denkt man jetzt an die Wirtschaft, also die Unternehmerschaft oder die Aktionäre, die das Geld besitzen, das in den Firmen steckt. Da kann man sagen, ja, das Wachstum der Wirtschaft ist deren Erfolg. Da fällt der Erfolg der Nation und der Erfolg des einzelnen Mitglieds der Nation zusammen. Sie sind die Nutznießer des Wachstums. Und Beschäftigung heißt in ihrer Optik, ja, man hat viele Leute beschäftigt, die rentabel für den Gewinn der Firma arbeiten. Aber wie schaut es auf der Seite der großen Zahl aus? Die will doch nicht einfach arbeiten, die will doch Geld verdienen. Und davon, wie gut die Löhne sind, wie gut verdient wird, redet die Merkel gar nicht. Sie redet davon, ihr hängt ab vom Erfolg der Nation, ihr hängt ab vom Wachstum der Wirtschaft, sonst gibt es keine Arbeitsplätze. Und wenn sie es gibt, dann habt ihr doch nichts mehr zu verlangen. Was für Arbeitsplätze es gibt, ist einfach nicht Thema. Negativ stimmt die Abhängigkeit ja. Wenn man sagen will, negativ stimmt die Gleichung, der Erfolg der Nation ist der Erfolg der Leute. Negativ im Sinn von der Misserfolg der Nation, den kriegen die Leute zu spüren. Dann fliegen sie auf die Straße, dann sind sie das erste Opfer von Krisen. Aber der Erfolg der Nation ist noch lange nicht deren Erfolg. Das ist das Argument, das hier nicht gilt. Das Argument heißt, du hängst doch vom großen Ganzen ab, also musst du auch dessen Erfolg für deinen nehmen. Und dich für dessen Erfolg stark machen und die Politiker danach beurteilen, wem du am ehesten zutraust, dass er dessen Erfolg, den Erfolg des Landes, voranbringt. Steinbrück jetzt ist eigentlich, der liefert die notwendige Ergänzung. Aber muss er ein bisschen ausholen. Steinbrück ist der Herausforderer der Kanzlerin. Die beiden bestimmen den Wahlkampf durch ihr Hin und Her. Steinbrück bestreitet Merkels Erfolge in Sachen Wachstum, Krisenbewältigung und sogar in Sachen Euro-Rettung nicht. Und das macht seine Schwäche aus. Ganz generell hält halt auch er den Erfolg der Nation wirklich für die Aufgabe des Politikers und die Messlatte, an dem der Politiker sich messen lassen will und soll. Also bestreitet er den Erfolg im Großen und Ganzen nicht, aber macht, was ein Oppositionspolitiker halt machen muss. Er muss der Regierung am Zeug flicken, wenn er Stimmen werben will. Und was macht er? Er gießt Wasser in den Wein und sagt, so toll ist er nun auch wieder nicht, der Erfolg. Er erinnert an die Schattenseiten des Erfolgs. Man merkt, es ist immer schon ein matter Angriff, wenn er den Erfolg stehen lässt. Aber er erinnert an die Schattenseiten des Erfolgs, und sagt, Deutschland ist das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa. Übrigens noch eine kleine Klammer dazwischen. Das macht er, weil er halt der Oppositionschef ist. Wäre es umgekehrt, wäre er der Kanzler und Merkel die Herausforderin, täte die Merkel den Erfolg madig machen und er den Erfolg loben. Man merkt, es hängt gar nicht an denen ihrer politischen Orientierung, es hängt gar nicht an denen ihrer Programmatik, ob sie Erfolg sehen oder nicht sehen. Es hängt einfach daran, ob sie die sind, deren Geschäft es ist, den Erfolg zu verteidigen, weil man wiedergewählt werden will, oder die sind, deren Geschäft es ist, den Erfolg schlecht zu machen, weil man statt der anderen gewählt werden will. Also er sagt, Deutschland ist das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa. Sein Beitrag ist eigentlich die Widerlegung der Gleichung von der Merkel. Der Erfolg des Landes ist der Erfolg des Einzelnen. Nein, jetzt kommt's raus. Das Land war sehr erfolgreich. Aber ein Teil der Bevölkerung lebt in einem Niedriglohnsektor, wo er arbeitet und nichts, furchtbar wenig, jedenfalls zu wenig zum Leben verdient. Vielleicht muss man noch an eins erinnern. Das ist ein Niedriglohnsektor mit so ungefähr 1 Million oder 2 Millionen oder 3 Millionen Leuten gibt. Betrifft nicht bloß die 3 Millionen Leute, sondern es betrifft immer alle, die Löhne kriegen. Denn der Umstand, dass sich welche um jeden Preis anbieten müssen, macht natürlich denen Konkurrenz, die die besseren Arbeitsplätze haben und führt dazu, dass die Löhne insgesamt sinken, was ja im letzten Jahrzehnt in Deutschland auch der Fall gewesen ist. Sie sind insgesamt gesunken, anders als in allen Ländern außenrum. Also er stellt klar, oder sagen wir, er fügt es hinzu. Sein Ton ist eigentlich, der Erfolg hat Schattenseiten. Der Erfolg ist mit bedauerlichen Nebenerscheinungen erkauft. Was man dem tatsächlich entnehmen könnte, wäre, der Erfolg der Nation beruht auf der Armut ihrer Mitglieder. Der Erfolg der Nation braucht die. Er sagt, der Erfolg ist gut, aber die Schattenseiten sind nicht so gut. Jetzt ist er derjenige, der, wie sich's für einen Oppositionspolitiker gehört, die Unzufriedenheit im Volk aufgreift und ihr Recht gibt, um sich zum Repräsentanten der Unzufriedenheit zu machen und an die Macht wählen zu lassen. Kleines Problem ist natürlich schon, dass er der Repräsentant der Partei ist, die gleichzeitig mit der Fürsorge für die Niedriglöhner auch so ein bisschen die Urheberschaft für den Erfolg Deutschlands beansprucht. Ja, wer war es denn, der den Arbeitsmarkt so schön flexibel und flott gemacht hat? War das nicht ein Sozialdemokrat gewesen? Wer ist denn schuld dran, dass Deutschland so erfolgreich dasteht? Die wollen doch gleichzeitig, der Merkel die Urheberschaft vom Erfolg bestreiten und gleichzeitig die Schattenseiten des Erfolgs zum Vorwurf machen. Naja, da glaubt man ihm dann vielleicht auch nicht, dass er es mit dem Sozialen so furchtbar weit treiben will. Aber bei ihm steht ja auch so furchtbar gar nicht, wird ja so furchtbar viel auch gar nicht versprochen. Jetzt heißt es halt, heute müsse man eben nachjustieren, nachdem man nach 10 Jahren Hartz IV gemerkt hat, dass die allgemeine Verarmung an manchen Stellen weitergeführt hat, als man es inzwischen richtig findet. Unerwünschte Nebenwirkungen von Hartz IV und so weiter blockieren und eben Mindestlöhne und Neuregelungen der Leiharbeit und Neuregelungen der Hartz IV-Betreuung und so weiter. Sowas steht so im Prinzip alles im Programm, das die SPD so vorträgt. Die Regierung kriegt jetzt einen Vorwurf. Und der Vorwurf ist selber nochmal eine Riesenentschuldigung. Die Regierung kriegt den Vorwurf, diese Nachjustierung, die die SPD nötig findet, zu unterlassen. Da gibt es Formeln dafür, das sagt er, bei unter Merkel herrsche Stillstand. Die Politik habe keine Richtung, sie bewege sich nur im Kreisverkehr. So Zeug ist durch die Presse gegangen. Denkt schon, was soll denn der Schmarrn? Aber was ist die Auskunft? Die Auskunft ist, dass hier etwas vorliegt, was übel ist, was kritikwürdig ist, wird nicht als das ist die Tat der Politik ausgedrückt, sondern es ist die Unterlassung der Politik, dem Abhilfe zu schaffen. Eine schöne Verherrlichung sogar noch der Politik der Konkurrentin. Nicht, dass sie das herbeiführt, nicht, dass sie verantwortlich ist für diese Nöte, sondern verantwortlich ist sie nur für die Nichtabschaffung dieser Nöte, für die Nichtabhilfe. Dass sie der Grund, dass ihr Politik der Grund für die Armut ist, wird nicht gesagt, sondern ihr Politik ist der Grund für die Nichtbewältigung der Armut. Naja, und so geht's dahin. Natürlich haben die noch mehr Themen, die drohende Altersarmut wegen der Rentenreform, die fehlenden Krippenplätze für diese Kindertagesstätten, die Pflegefinanzierung und so weiter und so weiter. Und all das hat immer das Grundmuster, die Schäden, die die Leute erleiden müssen, nimmt die Oppositionspartei auf, gibt den Klagen Recht, um sie in ein Mandat für neues Regieren, nämlich von sich selber, zu übersetzen. Dazu muss man natürlich immer der anderen Seite, der regierenden Seite, den Vorwurf machen, sie macht alles falsch und selber behaupten, man wird es anders machen. Schaut man dann näher hin, dann ist die Frage Mindestlohn, wie ihn die SPD vorschlägt, 8,50 Euro, und Mindestlohn, wie ihn die CDU vorschlägt, branchenspezifische Lohnuntergrenzen vereinbart zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, dann aber von der Arbeitsministerin allgemein verbindlich gemacht. Schaut man näher hin, ist der Unterschied zwischen wie die SPD die Pflegereform machen will und wie die CDU die Pflegereform machen will und so weiter und so weiter. Schaut man näher hin, ist das alles eine Sache, die bloß noch Spezialisten interessiert. Die Unterschiede sind ja auch kaum zu sehen. Genau das wird jetzt in diesem Wahlkampf von der Presse und dem Fernsehen aufgegriffen und beklagt. Die Wahlmüdigkeit des Bürgers, die im Raum steht, kriegt von den Presseleuten Recht und die sagen, ja, dieser Wahlkampf ist ja auch der größte Langweiler seit Jahrzehnten. So ein öder Wahlkampf. Man kann die Parteien kaum unterscheiden in ihrer Programmatik. Richtig, und das ist keine Feststellung, sondern das ist ein Vorwurf an die Politiker. Was seid ihr für Politiker? Ihr bringt keine Alternativen her. Diese Presseleute sind weit davon entfernt, zu sagen, welche Alternativen sie eigentlich sehen oder haben wollen. Sie sind auch weit davon entfernt, zu sagen, es gäbe überhaupt Alternativen oder nicht. Die sagen, jetzt ist Wahlkampf, da müssen Politiker doch Alternativen präsentieren. Dann merkt man mal die Umkehrung, jetzt steht doch alles auf dem Kopf. Jetzt ist nicht mehr so, dass, weil es Alternativen der Politik gibt, muss gewählt werden. Oder meinetwegen, weil die Politiker sich über gewisse Lösungen von Staatsfragen nicht einig werden kann, soll das Volk mit seinem Votum entscheiden. Nicht, weil es Alternativen gibt, soll gewählt werden, sondern jetzt heißt es, weil gewählt werden soll, braucht es doch Alternativen. Man muss dem Volk irgendeinen Unterschied bieten, denn sonst hat es doch keinen Grund zu wählen. Und da merkt man, das ist der Einstieg in den Betrug. Das ist der Einstieg, jetzt muss der Schein von Alternativen erzeugt werden. Jetzt werden Unterschiede der Parteien aufgebauscht, die in der tatsächlich mickrig sind, die werden zu sein oder nicht sein von Deutschland hochgejubelt. Oder es werden Unterschiede erfunden, die es gar nicht gibt. Ich meine, ein schönes Beispiel dafür ist die Europapolitik. In der hat die SPD mit der CDU alle europapolitischen Beschlüsse der letzten 4 Jahre, und das sind diese Euro-Krisenjahre, alle haben sie gemeinsam abgestimmt. Den EFSF haben sie gemeinsam beschlossen, den ESM haben sie gemeinsam beschlossen, die Bankenunion haben sie gemeinsam beschlossen, alles, was da ansteht. So, und jetzt ist Wahlkampf, jetzt sagt Steinbrück, dass laut wird, dass Griechenland im Jahr 2014 doch nochmal ein Hilfspaket brauchen wird, ist der Beweis, dass Merkels Europapolitik oder Euro-Krisenpolitik gescheitert sei. Schäuble sagt, wir bestehen darauf, dass die den Haushalt konsolidieren, dass sie sparen. Und wenn sie das alles erfüllen, dann steht Deutschland 2014 natürlich mit weiteren Hilfen bereit. Denn irgendwann muss das Land natürlich wieder kapitalistisches Wachstum erzeugen, damit es nicht auf ewig eine Belastung für den Euro und den Euroraum ist, sondern wieder ein Beitrag dazu wird. Also Schäuble sagt, Haushaltskonsolidierung, Sparpolitik, dann neue Kredite, damit Wachstum. Und was sagt Steinbrück? Steinbrück sagt, Wachstum, denn ohne Wachstum können die den Haushalt nie konsolidieren und das müssen sie natürlich. Und dafür muss man bei den Krediten früher sagen, dass man dazu bereit ist. Mehr ist es ja gar nicht. Man merkt, jetzt streiten sie sich. Der eine macht die Reihenfolge sparen, konsolidieren, Kredite für Wachstum und der andere sagt Kredite für Wachstum, damit konsolidieren. Im Grund wollen sie genau das Gleiche. Und sie machen ja auch genau das Gleiche. Aber ein Streit um Merkels Austeritätspolitik macht Europa kaputt. Und Merkel umgekehrt. Oder Schäuble ist da der Vertreter davon. Den Partnerländern immer neue Kredite ohne Konditionen in Aussicht zu stellen, führt nicht zu deren Konsolidierung. Das sich um die Ohren hauen und so tun, als ob das das Sein und Nichtsein von Europa wäre. Das ist Wahlkampf. Machen wir ein Zwischenfazit. Zum Thema zum Abschnitt Sachthemen oder die berühmten Inhalte. Ja, im Wahlkampf darf der Bürger die Politik daraufhin befragen, ob sie ihm nützt. Er, der von der Politik abhängig ist, der sie braucht und immer wieder erlebt, dass sie sich nicht gebrauchen lässt, also der darauf angewiesen ist, dass der Staat meinetwegen für Renten sorgt, aber dann die Renten so ausfallen, dass Altersarmut rauskommt. Der es braucht, der die Rechtsordnung braucht, damit überhaupt der vereinbarte Lohn bezahlt wird, wenn die Arbeit getan ist. Ja, so selbstverständlich ist es ja auch nicht, wenn nicht die Staatsmacht hinter den Verträgen steht. Aber dann erfährt, dass auch der gezahlte Lohn in manchen Fällen furchtbar niedrig ist. Er braucht den Staat, aber der lässt sich nicht gebrauchen. Das führt, er kriegt im Wahlkampf kriegt er das Angebot, schau, welche der Alternativen der Politik dir mehr nützen. Und die Zumutung dabei ist, er soll und muss sich dafür für die Politik aussprechen. Er muss seinen Standpunkt wegen seines Interesses, muss er seinen Standpunkt verlassen und sich auf den Standpunkt des Staates stellen. Und das sagen die ihm auch alle noch, wenn sie ihm das Blaue vom Himmel runter versprechen, wenn sie sagen, wir kümmern uns um die Renten und um die Krankenversicherung und um die Schulen und um alles Mögliche. Dann sagen sie immer dazu und alle unsere Wahlversprechen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Was heißt das für den Menschen, der sagt, jetzt will ich an der Rentenfront oder an sonst einer Front irgendeine Verbesserung? Er wird darauf verwiesen, erstens, er muss auf den Staat hoffen, der es ihm schafft. Und er wird gleich davon unterrichtet und der Staat kann ihm die gute Tat bloß leisten, wenn er selber finanzkräftig ist. Wenn er also selbst über das Wachstum der Wirtschaft und über das Wachstum des Steueraufkommens und über wachsende Haushaltsfreiheiten eben darüber disponieren kann, ob Geld auch für den Bürger und seine Nöte übrig ist. Diese Übersetzung, die man sich da antun muss, das ist eigentlich die Leistung, die abverlangt wird. Wegen deiner Interessen musst du dich doch für Deutschland interessieren. Und dann bist du aber nicht mehr auf dem Standpunkt deiner Interessen, sondern dann bist du auf dem Standpunkt, erst kommt das große Ganze, erst kommt der Erfolg Deutschlands. Und was dann für dich herausspringt, siehst du hinterher. Das ist die Zumutung der Wahl. Und da fällt mir jetzt so ein Stichwort ein, Politikwissenschaften studiert oder wer Sozialkunde lernt, der kriegt irgendwann mal gesagt, in der Demokratie würde durch die Wahl die Herrschaft bestellt oder Herrschaftsbestellung durch Wahl. Und ich bin mir ganz sicher, das haben viele schon mal gehört. In der Demokratie findet Herrschaftsbestellung durch die freie Wahl statt. Und ich bin mir ziemlich sicher, all die Politologen und Sozialkundelehrer, die das im Mund führen, denken sich nichts dabei. Die meinen Herrschaftsbestellung halt sowas wie, naja, da wird die nächste Politikermannschaft durch die Wahlentscheidung ins Amt gehoben. Aber die Phrase wäre mal ernst zu nehmen, da wird Herrschaft bestellt, praktisch in Auftrag gegeben. Und das heißt schon was, das heißt eine ganze Menge, das heißt nicht nur, Leute stimmen dem zu, dass andere über ihre Lebensbedingungen und Chancen entscheiden. Sie stimmen dem zu, heißt nicht nur, dass sie dem zustimmen, dass andere das Staatsprogramm festlegen, dem sie dann untergeordnet sind. Sondern Herrschaftsbestellung heißt schon, sie stimmen dem zu, dass andere ihnen ein Staatsprogramm verbindlich machen und aufdrücken, dessen Ziel und Inhalt nicht identisch ist mit den Interessen der Betroffenen. Sie stimmen dem zu, dass sie einem Zweck untergeordnet werden, der fremden Interessen dient und nicht ihren. Also wenn man sich eine Herrschaft bestellt, dann muss man schon sagen, dann kriegt man auch eine Herrschaft. Und eine Herrschaft heißt immer, da ist eine Gewalt, die zwingt den Leuten was auf, was die sich nicht ausgesucht haben. So, das war so ein Zwischenfazit. Und zu dem Zwischenfazit gehört vielleicht noch ein Punkt. Ist euch mal aufgefallen, dass im Wahlkampf, ich habe jetzt ein paar so Themen erwähnt, dass im Wahlkampf über die Interessen der Reichen und ob man für die was tun könnte, nicht geredet wird. Da merkt man schon, der Wahlkampf richtet sich an die große Masse derer, die Grund zur Unzufriedenheit haben. Und deren Unzufriedenheit ist es, die bearbeitet wird durch den Wahlkampf.